Diese Folge wird präsentiert von Kronen. Mehr Dortmund ist nicht.
Vierte Halbzeit.
Herzlich willkommen zu einer wichtigen Folge Vierte Halbzeit, würde ich sagen. Jerry Sprenger ist bei mir. Mein Name ist Timo Janisch. Wichtig auch, weil Weihnachten ist. Ich hoffe, ihr genießt die Feiertage gerade. Diese Folge erscheint ja am 25. Dezember, also quasi genau zur Halbzeit der Festtage. Hoffe, ihr habt eine gute Zeit mit euren Liebsten. Lasst euch reich beschenken und verbringt einfach eine gute und erholsame, schöne Zeit. Wir müssen aber, glaube ich, direkt einleiten, Jari. Wir haben jetzt noch vor Weihnachten, also Wir sind hier noch ein bisschen im Schlussspurt auf eigentlich so immer am Jahresende vielleicht das größte Highlight zum Jahresende oder auf jeden Fall das größte Highlight zum Jahresende im Dortmunder Sportkalender, denn die Vorrunde der Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft steht an. Wir haben letzte Wochenende das schon die C-Liga-Qualifikation und die Frauenvorrunde hinter uns gebracht, haben da auch schon ausführlich drüber gesprochen. Jetzt muss man sagen, jetzt fängt, ich würde sagen, das Hauptturnier an, zumindest was die Männer angeht. Die Qualifikation gehört natürlich ganz normal eigentlich zum Turnier, ist nicht vorgelagert so richtig, auch wenn nur ein Teil der Mannschaften stattfindet, aber jetzt steigen dann wirklich alle Teams ein und wie es eigentlich fast schon Tradition ist an dieser Stelle, gehen wir einmal durch alle 6 Hallen durch. Wir sprechen über alles ausführlich. Haben wir noch ein, zwei Trainer befragt, die werdet ihr gleich noch hören. Wir gucken auf die besonderen Konstellationen und ich glaube, hier wird heute kein Verein vergessen. Ich glaube, wir starten einfach direkt. Wie groß die Vorfreude ist, ist klar. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda und beginnen direkt in der Halle Brakel, wo eine Sache mir direkt aufgefallen ist, was ja nicht mehr so ganz selbstverständlich ist durch das freie Losen. Es ist eine ziemliche Osthalle geworden. Also der Wamberler SV ist da drin, Sportfreunde Sölderholz kann man da noch eingruppieren. Dortmunder Löwen sind dort, als Gastgeber und Ausrichter waren sie sowieso gesetzt. Thura Asseln und Alemannia Scharnhorst, das sind auch noch Vereine, die man wahrscheinlich am ehesten noch in die Halle einordnen würde. Der Küchör der SC, der sticht so ein bisschen dann heraus als nicht ganz so im Osten ansässiger Club. Also in der Reihenfolge sind noch die Gruppenkonstellationen, Wambel, B-Ligist, A-Ligist, Sölderholz und Bezirksligist Dortmunder Löwen in der Gruppe 1 am Samstag und in der Gruppe 2 am Samstag Thura Asseln, Alemannia Scharnhorst und der Kichhörder SC. Das wird auch so ein bisschen das System sein, in dem wir draufschauen. Also gucken uns immer Gruppe 1 und der Gruppe 2 an. Ich würde sagen, am Samstag gibt es 4 relativ klare Favoriten, oder? Mit den Löwen, mit Kichhörde, mit Sölderholz, die auch ein guter A-Ligist sind, die letztes Jahr es fast geschafft haben, in die Endrunde einzuziehen. Und dann Alemannia Scharnhorst, die auch A-Ligist sind. Würdest du mitgehen?
Würde ich genauso unterschreiben. Vielleicht kann man dann bei den 4 Mannschaften noch mal ein bisschen unterscheiden. Ich glaube schon, dass Kichhörde dann der glasklare Favorit auf Platz 1 in seiner Gruppe sein wird. Und dass es in der anderen Gruppe dann zwischen Sölderholz und, hilf mir kurz auf die Sprünge, wir haben so viele Mannschaften gerade schon durchgerattert, dass es zwischen Sölderholz und den Löwen vielleicht ein bisschen enger sein wird, als es dann für Kichhörde in seiner Gruppe sein wird. Mhm. Da würde ich den Löwen Platz 1 jetzt noch nicht irgendwie als gesichert zuschreiben, aufgrund der Liga-Zugehörigkeit.
Ja, glaube ich auch, dass das ein spannendes Duell werden kann. Also Sölderholz hat es ja im Vorjahr echt bewiesen, dass sie da, ich glaube, sie standen schon mit einem Bein in der Endrunde, haben dann hinten raus, die Luft, glaube ich, ein bisschen knapp. Dann konnten sie nicht nochmal eine Schippe drauflegen, sind dann gescheitert, aber da schien es schon darauf hinauszulaufen. Ich glaube auch, ich hörte es an dem Tag, so die Mannschaft, wo man auch sagen kann, hey, die haben gute Endrundenchancen vielleicht sogar. Also da wird man sich jetzt nicht wundern. Wenn ich sagen würde, bei Sölderholz und den Löwen, da müsste schon dann, wie es halt eigentlich immer ist, eine sehr viel passen, gerade als Kreisligist, damit es dann am Ende das zu langt. Aber gerade für Kichhörde, glaube ich, dass sie es dann doch eher so ein bisschen als Aufgalopp vielleicht sehen dürfen, sage ich mal. Und ich glaube, dann ist es wahrscheinlich Scharnhorst, allein von der Klassenzugehörigkeit her, die sich dann durchsetzen im Kampf um das 4. Ticket. Das vielleicht noch kurz zum Modus. Es ist ja so, in 3 Gruppen spielt jeder gegen jeden. Die beiden Gruppensieger sind dann direkt weiter. Und der 2. und 3. spielen dann über Kreuz nochmal gegeneinander. Das heißt, der 2. spielt gegen den 3. der anderen Gruppe um das letzte Ticket und der 3. der einen Gruppe gegen den 2. der anderen Gruppe. So dass 4 von 6 Mannschaften weiterkommen, die Auslese, sage ich mal, noch nicht ganz so groß ist. Also es schaffen es dann 2/3 aller Teams weiter. Jetzt haben wir in der Halle Brakel, aber am Sonntag dann eine Konstellation, wo dann auf jeden Fall eine attraktive Mannschaft auf der Strecke bleiben wird. Denn wir haben in der Gruppe 1 vielleicht die beste, kann man so sagen, die beste in der Breite die beste Gruppe in der Vorrunde mit dem SV Westrich, der souveräne Bezirksliga-Spitzenreiter, die fantechnisch immer für ganz viel Radau sorgen, die immer so zu den Teams gehören, die, sag ich mal, am meisten im Fokus stehen während der Halle. Wir haben den SV Körne, eine der besten Mannschaften der Kreisliga A2 Dortmund, und den TuS Rahm, die eigentlich wahrscheinlich mit ihrer zweiten Mannschaft antreten werden, weil die zweite Mannschaft die bessere Mannschaft einfach ist. Die sind Tabellenführer in der Kreisliga B. Und ich glaube, da ist man dann auch an der Stelle, wo man die Ligenzugehörigkeit nicht immer für ganz so wichtig nehmen kann. Weil wenn ich eine richtig, richtig gute Mannschaft in der B-Liga bin, kann ich vielleicht schon sagen, dass ich besser bin als vielleicht die letzten ein, zwei Mannschaften in der Kreisliga A. Deswegen wird das, glaube ich, eine richtig spannende Gruppe. Kommen wir gleich zu nochmal. Und in der zweiten Gruppe sind einmal Westfalia Huckade. Da läuft es auf dem Feld nicht, aber die sind immerhin amtierender Vize-Stadtmeister als Bezirksligist. Der FC Fortuna 66 könnte man fast schon vernachlässigen, ja. Aber siehe da, da kam mit Dimitrios Karpakidis, einer der bekanntesten in Dortmund Amateurfußballer, und stellt dem Verein, der sein Vater einst mitgegründet hat, eine Truppe zur Verfügung, wo einige, ich nenne sie mal sehr respektvoll, Altinternationale, die seit einigen Jahren eigentlich nicht mehr auf der Bühne stehen, im Dortmund Amateurfußball, das alles könnt ihr bei uns auf der Website nachlesen. Das Trikot des Vereins tragen werden. Also da werden sehr abgebrühte Hallenzocker mitlaufen. Und als wäre das nicht genug, stößt auch noch der TuS Bövinghausen mit seiner Fanschar, die ja schon bei der Qualifikation sein konnte als Dritter der Quali, dann in die Gruppe. Ist das die attraktivste, vielleicht spektakulärste Hallenbesetzung an einem Tag jetzt in der Vorrunde?
Würde ich sogar fast so unterschreiben, auch wenn wir gerade in der ersten von 6 Hallen sind. Da kommt noch ein bisschen was, aber das sehe ich auf jeden Fall aus. So die erste Gruppe am Sonntag extrem ausgeglichen. Im Prinzip drei Tabellenführer. Also Körner überwintert ja zwar als Dritter, aber punktgleich mit dem Hörder SC in der Kreisliga A. Also sind es gefühlt drei Tabellenführer, die da aufeinandertreffen. Da wird, glaube ich, die Qualität schon enorm sein. Und da wird es dann auch für alle Mannschaften gilt es, sich da zu strecken, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Also das wird schon, glaube ich, da in jedem Spiel dann wirklich ein enges Ding. Und die zweite Gruppe am Sonntag erzählt halt schon, bevor es überhaupt losgeht, mit jeder Mannschaft irgendwie seine eigene Geschichte. Westfalia Huckade, denken wir alle an das spektakuläre letzte Jahr irgendwie.
In letzter Sekunde erst das Finale gegen Türkspor verloren.
Genau, auf dem Weg dahin auch richtig spannende Spiele gehabt, dramatische Spiele gehabt, 8-Meter-Schießen gehabt und so. Das war alles irgendwie dabei. FC Fortuna schreibt seit Dimis Ankündigung jetzt auch schon im Vorfeld seine eigene Geschichte, und der TuS Bövinghausen hat sie am letzten Samstag beim Quali-Turnier geschrieben. Also bevor da überhaupt der Ball rollt am Sonntag, gibt's irgendwie schon so viel zu erzählen und viel, auf das man sich freuen kann. Anders als in der ersten Gruppe ist da die sportliche Ausgewogenheit, glaube ich, nicht ganz so gegeben. Du hast den TuS Bövinghausen beim Quali-Turnier gesehen. Ist er in der Lage, die anderen beiden Mannschaften zu ärgern? Huckade vielleicht auch mit dem Wissen im Hinterkopf, draußen läuft es nicht so gut, vielleicht in beiden stellen zu können?
Es ist so, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, ich habe keine klare Antwort darauf. Man hat, ich fand, dass Bövinghausen schon, aber, will ich sagen, bei weiten Strecken, aber so nach so drei Spielen dachte man schon, dass sie die beste Mannschaft am Samstag sind. Dann haben sie ja die direkte Qualifikation noch aus der Hand gegeben durch den Last Minute. Oder ja, Last Second Gegentor gegen Ugarit, mussten dann in das Alles-oder-Nichts-Spiel gegen die Timeless Stars, das haben sie dann gewonnen. Schon so drei, vier Spieler dabei, die dem Spiel jederzeit den Stempel aufdrücken können. Sascha Magreinoth sei zum Beispiel genannt, der sein Debüt am Samstag gegeben hat. Hat man bei ihm beispielsweise gesehen, das finde ich, ist eigentlich ein guter Hallenspieler. Da lief jetzt noch nicht alles zusammen. Sehr klar, erste Mal für die Mannschaft dann aufgelaufen. Das ist natürlich so ein Faktor, wenn der sich nochmal steigern kann, wenn er vielleicht nochmal besser eingebunden ist und man sich generell vielleicht besser findet, weil man ja auch noch immer dann auch eine sehr junge Mannschaft ist, ne? Dann glaube ich schon, dass sie da für eine Überraschung sorgen können, dass sie auch in die Zwischenrunde einziehen können. Aber das wird schon ein hartes Stück Arbeit, eben aufgrund der so starken Parallelgruppe. Kommt natürlich auch so ein bisschen auch an, wie die sich sortiert, weil die so ausgeglichen ist. Und die Frage habe ich auch mal Viktor Pusch gestellt. Das ist der Trainer des SV Körne 83. Und der erzählt uns jetzt, wie er die Halle so sieht und auch schon so ein bisschen in Richtung der Parallelgruppe, weil er natürlich auch mitbekommen hat, was da gerade alles so in Bewegung ist.
HSM, richtig geiles Thema. Direkt nach Auslosung haben wir uns tierisch dann halt über die Halle brakeln, waren wir halt, bevor es dann halt zu der Umstellung kam, dann halt immer und fühlen uns da halt auch heimisch. Jetzt haben wir dann halt auch eine richtig geile Auslosung in unserer Gruppe mit Westrich den absoluten Top-Favoriten, die es dann halt echt herausragend dann halt draußen auf dem Feld machen, aber auch in der Halle ja bekanntlich mit dem Support und damals dann halt noch unter Tobi Ahlan, die ja dann halt auch immer schon eine Nummer in der Halle waren und jetzt der letzte Auftritt von Risse, das wird dann halt richtig geil. Die werden sicherlich einen geilen Support mitbringen, die Qualität mitbringen. Rahmen ist dann halt auch jetzt nicht zu unterschätzen. Die machen es draußen auch ganz gut. Ich denke, das wird deren zweite sein, die dann halt kommen. Also wir haben da halt richtig Bock auf die Halle, weil es halt auch schon Zwischenrundencharakter dann halt hat von der Qualität. Und da wollen wir dann halt natürlich dann unseren Fauxpas aus dem letzten Jahr, wo wir gegen Hafenwiese ausgeschieden sind, natürlich wettmachen. Dazu kommt dann halt auch die Konstellation mit TuS Bövinghausen. Die haben es richtig gut gemacht im Qualifikationsturnier mit dem Support. Also denen gebührt allergrößter Respekt, binnen so kurzer Zeit eine Fanbase aufzustellen, mit 100 Leuten in der Halle aufzutreten, Jugendmannschaften zu stellen, halt eine gute Nummer in der C-Liga zu sein. Also die werden es dann halt richtig rocken dann halt in der Halle. Ja, und dazu kam dann halt die Nachricht, kein Turnier ohne Dimi, so gefühlt, ne? Das macht's dann halt nicht schlechter dann halt, ne? Freuen wir uns dann halt darauf, auf beide Duelle. Ich glaube, beide Bezirksligisten werden dann halt durchgehen. TuS Rahmen und wir werden dann halt um den zweiten Platz bei uns dann halt uns duellieren und dann halt auf einen der anderen beiden dann halt treffen. Ja, wir freuen uns, hoffen dann halt auch auf den Zwischenrundeneinzug.
Ein Team hat er oder eine Sache hat er so sehr selbstverständlich gesagt. Er glaubt, dass beide Bezirksligisten durchgehen werden. Klar, wir kennen den SV Westrich als gute Hallenmannschaft, wo das Turnier einen sehr hohen Stellenwert genießt. Mit Marc Risse, hat Viktor auch gesagt. Ja, feiert der Trainer seinen Ausstand, sage ich mal, hat ja in den letzten Jahren immer Tom Wisniewski dann den Vortritt gelassen als Hallentrainer. Jetzt ist Marc aber selber dabei. Kann man, glaube ich, mitgehen. Wie sicher bist du dir, dass Westfalia Huckade diese Gruppe gewinnt, wo Bövinghausen kommt mit Euphorie, wo der FC Fortuna, glaube ich, eine große Wundertüte ist. Und man muss ja sagen, bei Hucke, der läuft es auf dem Feld nicht. Ist ein bisschen, ich will nicht sagen Unruhe drin, aber mit Tim Babosek ist der spielende sportliche Leiter zurückgetreten. Das ist hochgradig fraglich, dass er als Spieler auch dabei ist jetzt. Und so ein bisschen fragt man sich das erstmal seit ganz, ganz langer Zeit, was ist denn da los in Huckade? Ist das für dich ausgemacht, dass sie Erster werden?
Ehrlich gesagt schon. Also mir fällt es ein bisschen schwer, dem FC Fortuna jetzt einzuschätzen. Mhm. Da sind noch viele Spieler dabei, die wir nicht einschätzen können, weil wir sie ewig nicht gesehen haben auf dem Feld oder in der Halle. Ja. Das wird dann schon ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber Huckade hat dann trotzdem noch wahnsinnig gute Hallenspieler und ich glaube schon, dass sie da relativ problemlos durch die Gruppe durchmarschieren werden. Dann ist eher die Frage, wie weit es danach dann noch gehen kann, ob es vielleicht nochmal für die Endrunde reicht. Das ist dann eher so die Frage, die ich, glaube ich, im Zusammenhang mit Huckade in den Raum stellen würde. Fortuna ist die Wundertüte. Ich habe Dennis Wegner, der im Tor stehen wird, am Sonntag vor 2 oder 3 Jahren bei der Hallenstadtmeisterschaft in Lünen gesehen. Da da hat er herausragend gehalten. Ich glaube, das ist aber vielleicht auch die Position, auf der man es am wenigsten verlernt, in Anführungsstrichen. Ja. Muss jetzt nicht super topfit sein, um Torwart spielen zu können. Ich glaube, die Arbeit auf dem Feld ist dann schon ein bisschen kräftezehrender und je nachdem, wie fit du dann bist, was du so gemacht hast in den letzten Monaten, Jahren, wird das dann eher die große Frage sein. Und für mich stellt sich eher die Frage, wer Zweiter und wer Dritter wird in der Gruppe.
Ja, gehe ich glaube ich mit. Also tut mir auch sehr, sehr schwer, die Kalpakidis-Mannschaft, so nenne ich sie mal, irgendwie realistisch einzuordnen. Man hat die Spieler lange nicht gesehen, man kennt nicht den Fitnesszustand. Ich schätze sie alle sehr, sehr ehrgeizig an. Ich glaube, dass Dimi sie anzünden kann und wird. Also das hat er auch so betont. Die fahren da nicht hin, um ein bisschen zu kicken. Also dafür kannst du auch eine Soccerhalle machen, glaube ich. Also da geht schon dahin mit rein sportlichen Ambitionen. Und dass er möglichst weit komme. Das sagt er ja auch so. Und er möchte keine Pausenclown-Truppe dahinstellen. Das war so das Zitat. Deswegen glaube ich schon, dass es intensive Spiele werden. Ich gehe aber mit. Also ich glaube, am Ende wird es dann zwischen Bövinghausen und Fortuna um Platz 2 gehen. Haken wir die Halle Brakel ab und schauen ein wenig mehr Richtung Innenstadt, in die Halle Brückmann. Da fällt am ersten Tag auf, am Samstag, dass das Leistungsgefälle, glaube ich, nicht so groß ist. Also wir haben B-Ligist mit dem Tussen Assen in der Gruppe 1, einen A-Ligist mit Rot-Weiß-Barob und dann einen Bezirksligisten, der sich dann gerade im Abschiedskampf befindet mit Sarajevo Bosna. und in der Gruppe 2 Beliges Krukel, Alligist Berghofen und mit dem VfL Sölde einen, ja, ich sag mal, besseren Bezirksligisten. Kann da jemand für eine Überraschung sorgen?
Das sind auf jeden Fall 6 Mannschaften, die alle nicht um den Aufstieg in ihrer Liga mitspielen. Das haben wir in den allermeisten Gruppen irgendwie dann doch oft anders. Und es sind viele Mannschaften, die in ihrer Liga jetzt eher Durchschnitt oder, wie du sagtest, bei Bosna zum Beispiel gegen den Abstieg sogar spielen. Für eine Überraschung sehe ich am ehesten vielleicht sogar Rot-Weiß Barup in der Halle. Ich glaube, da allein von der Liga-Zugehörigkeit ist das jetzt das Team, was man dann in der Gruppe auf Platz 2 einordnen würde. Ja, ja. Sehe ich aber noch nicht ausgemacht. Ich habe Barup letztes Jahr gesehen. Die können es in der Halle auf jeden Fall. Und bei Bosna ist ja auch so ein bisschen die Frage, 8 Spieler abgehauen jetzt im Winter. Sind jetzt auch 5, 6 neue dazugekommen, aber auch da musste ich ja erstmal wieder was finden. Damit Dani Balic den Torwart verloren, der, glaube ich, ein echter Faktor ist auf jeden Fall. Und da würde ich schon, glaube ich, am ehesten das Überraschungspotenzial sehen, dass vielleicht der A-Ligist als erster weitergeht.
Ich habe aus einer Sache gelernt, und das ist aus dem Vorjahr, als ich mich ziemlich skeptisch immer über den VfL Sölde geäußert habe und den Jungs nicht so wirklich erst zugetraut habe, in die Endrunde zu kommen. Irgendwann hatte ich sie, glaube ich, auch mal als mögliche Enttäuschung des Turniers genannt, nachdem sie im Vorjahr ganz gut waren und ja, letztes Jahr sportlich nicht so stabil schienen und dann ja auch Klaus der Dynastie abgestiegen sind. Da lege ich mich fest, die gehen souverän durch. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die sehr gefestigt inzwischen wieder ist, wo alle Bock aufeinander haben, wo irgendwie inzwischen wieder ein bisschen Aufbruchsstimmung herrscht, wenn sicherlich auch nicht den schlechtesten Support auf der Tribüne haben. Also ich glaube, die werden da sich gegen Krukel und Berghofen souverän durchsetzen. Ich glaube, Krukel wird auch für Stimmung sorgen, aber das alleine wird dann nicht reichen. Wo ich mir richtig schwer tue, ist mit der Einordnung vom FC Brünninghausen. Die sehen wir nämlich an Tag 2 in Gruppe 4 gegen den TSC Eintracht, A-Ligist und B-Ligist BSV Fortuna. Und in der Gruppe 3 sehen wir Westfalia Dortmund, A-Liga Primus, Diktatus Körner auch A-Liga und Aielis Derne aus der Kreisliga B. Ich finde, Brünninghausen ist so schwer zu fassen, weil sie stehen gerade auf dem Abstiegsplatz in der Westfalenliga, sind aber schon konkurrenzfähig, haben eine beiden Teilen sehr junge Mannschaft mit wenig Spielern, die, sag ich mal, auf der Dortmunder Bühne sehr bekannt sind. Also auch erstmal wenig Hallenstadtmeisterschaftserfahrung auf jeden Fall. Ja. Für Trainer Carsten Dreubitz wird es auch das erste Mal. Ich bin mir sicher, die gehen auf jeden Fall durch die Gruppe durch. Also selbst wenn da die zweite Reihe spielt, für Kreisligisten wird das reichen. Also sie werden auf jeden Fall die Zwischenrunde erreichen. Wie siehst du sie? Also wie kann man so die Leistung, die sie auf dem Feld zeigen, das ist natürlich nur ein Versuch, in die Halle übertragen. Also was für eine Erwartungshaltung entsteht da, wenn man an Brünninghausen denkt?
Ich glaube, die allgemeine Erwartungshaltung ist eher, so wie du gerade sagtest, das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall durch diese Gruppe durchmarschieren wird. Und ab da kann man schon fast Zweifel haben, wie weit der Weg danach weitergeht. Ich glaube, irgendwie ist so fast alles denkbar. Von Zwischenrunden aus bis Viertelfinaleinzug. Was du gerade sagtest, ist mir gerade auch auf jeden Fall aufgefallen, diese klaren Dortmunder Hallenspieler, die Brünninghausen letztes Jahr hatte, Kerim Kayak, die Kevin Brümmer, Elias Katari, ja, die fehlen jetzt komplett. Da fehlen noch so ein bisschen die Gesichter irgendwie, mit denen man jetzt Brünninghausen in Verbindung bringt.
Ist die Halle natürlich auch die perfekte Bühne
genau
für.
Jetzt das gerade sagen, genau, das kann man jetzt perfekt ändern und sich da in den Vordergrund stellen und auf sich aufmerksam machen und dafür sorgen, dass wir diese Namen im nächsten Jahr an dieser Stelle nennen, als die Hallengesichter, die Brünninghausen hat. Fokus ganz klar liegt auf Klassenerhalt in der Westfalenliga erreichen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Carsten Droll 2 seiner Spieler sogar Hallenverbot erteilt, die aus langen Verletzungen kommen. Halitok ist auf jeden Fall einer von beiden. Also ich glaube, Trainerpriorität liegt selten auf der Halle. Wir kommen zu einem Trainer später, glaube ich, noch, der das gefühlt manchmal schon anders einordnet als seine Trainerkollegen. Aber ja, ein bisschen fast wie FC Fortuna, also auf höherem Niveau, also sehr schwer einzuschätzen. Für mich auch eine ziemliche Wundertüte.
Ja, ich glaube, was wichtig ist, also so ganz attraktiv scheint der Tag noch nicht. Da waren noch sehr, sehr viele Karten übrig. Da, glaube ich, der eine oder andere sich noch gerne in die Halle verirren. Ich glaube, wer guten Fußball auf jeden Fall bieten wird, wird es halt der Dortmund sein. Da gehe ich inzwischen so weit, hey, die sind Alligis, das war noch ein Alligis in der Gruppe, aber die Frage nach dem Favoriten stellt sich eigentlich gar nicht. Also die schätze ich schon so stark ein, dass sie im Normalfall vor Köln ins Ziel kommen, dass sie da einfach ihrer Favoritenrolle als Primus, sage ich mal, in der A-Liga eben. Ein Unentschieden haben sie, glaube ich, dieses Jahr, ne?
Ich glaube, ja. Ich glaube, sie haben alles gewonnen, ja.
Genau. Deswegen glaube ich schon, dass die da wie eine höherklassige Mannschaft auftreten werden, Köln hinter sich lassen und souverän in die und direkt in die Zwischenrunde einziehen.
Das, was so zum Stolperstein für Westfalia werden kann, ist halt die Stimmung gegen Westfalia, weil...
Da müssen erst noch ein paar mehr Tickets verkauft werden.
Das ist so, das ist vielleicht sogar der Vorteil gerade für Westfalia Dortmund, aber grundsätzlich ist es ja schon so, Westfalia Dortmund spielt nicht nur gegen den Gegner, der gerade irgendwie auf meinem Boden gegen Westfalia Dortmund spielt, sondern auch gegen alle anderen Menschen, die sich gerade in der Halle befinden. So, kann man es, glaube ich, übertrieben sagen. Das muss man halt irgendwie so abschütteln können, weil von der Qualität her reicht das bei Westfalia jetzt nicht nur, um Gruppensieger zu werden, sondern auch, um bis in die Endrunde einzuziehen.
Ja, bin gespannt, wie sehr man diese Stimmung wirklich spüren wird direkt, weil zuletzt traf die Westfalia in der Halle auch dann irgendwann auf Mannschaften, wo man so ein bisschen Reibung hat, wo man schon mal aneinander geraten war. Da sei die Dortmunder Löwen genannt, der SV Westrich sei da genannt. Das ist so mit Körne und Derne zwei Mannschaften, die sich, glaube ich, nicht so sehr dafür interessieren, was Westfalia Dortmund an ein, zwei Stellen in Dortmund oder vielleicht auch drei, vier Stellen in Dortmund für einen Ruf hat. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie viel davon dann übrig bleibt. Auch die Sportfreunde Nette letztes Jahr waren jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt Zuneigung gezeigt mit einem entsprechenden Doppelhalter, wo das durchgestrichene Westfalia-Logo oder im Fadenkreuz, was, glaube ich, zu sehen war. Ich glaube, so dieser Reibepunkt, der fehlt jetzt erstmal. Deswegen bin ich gespannt, wie das sein wird. Wir wechseln in die Halle Huckade. Gerade habe ich gesagt, als wir über den Samstag gesprochen haben, dass es eine Halle war oder Gruppen waren, wo wir ein sehr kleines Leistungsgefälle sehen. Jetzt haben wir das Größtmögliche. Wir haben nämlich den Zweiten der Qualifikation, den Ugarit FC, den billigsten TuS Ewing Lindenhorst und die auf dem Papier beste Amateurfußballmannschaft Dortmunds, nämlich den AS 10-09. Die gehen in der Gruppe 2 in den Start und in Gruppe 1 haben wir Rot-Weiß Balexispor, Beligist, Arminia Marten, auch Beligist und den TV Brechten, Bezirksligist auf dem Abstiegsrang. Ich glaube, das kann man kurz machen, das Brechten Favorit, die machen die Halle auch voll. Das ist ein Verein, der kann ja richtig Potenzial reaktivieren, immer jederzeit. Also ich glaube, die werden sich da, auch wenn es vielleicht sportlich nicht ganz perfekt draußen läuft, werden sie da durchgehen und da alles dran setzen. Dahinter wird es natürlich spannend. Bin sehr gespannt, ob Ewing Lindenhorst oder Ugarit zumindest szenenweise mit Aplabek mithalten können.
Da kommt es auch wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, wie Ernst Aplabek macht oder ob es dann eher darum geht, sich früh irgendwie einen 3-Tore-Vorsprung herauszuspielen und dann irgendwie Kräfte zu schonen. Ich glaube, wenn Aplabek durchziehen würde, dann könnte es auch sehr hoch ausgehen. Aber ja, warum nicht? Also wir haben schon viele Überraschungen erlebt, Aplabek auch in den letzten Jahren schon mal nicht in der Endrunde erlebt. Also Stolperfallen gibt es, glaube ich, an jeder Ecke und an jedem Ende. Spannender finde ich dann auch die Gruppe 1, weil ich auch Brechten noch nicht, glaube ich, zu 100% so auf Platz 1 sehen würde. Klar, Support ist riesig. Gibt auch wieder einen Fanbus, der vom Vereinsheim sich dann nach Huckade aufmacht und der Block wird auf jeden Fall voll und laut sein. Aber es läuft halt draußen nicht so gut. Und warum soll der Billigist, also ich glaube Amir Martin, nicht so verkehrt mit 4-5 Spielern in der Halle den Bezirksligisten, den Schwächelnden nicht ärgern können.
Das ist halt so die ewige Krux. Also wenn ich draußen keine super tolle Saison spiele, ich meine, die sind jetzt gerade, ich glaube, sie überwinden auf dem Abstiegsplatz, dass sie sich da unten wiederfinden oder im unteren Mittelfeld oder so, das ist jetzt, glaube ich, auch für Brechten dann keine Überraschung. Also sie haben jetzt nicht mit Aufstiegsambitionen oder so gestartet. Aber die ewige Krux ist ja, ist die Halle ein Katalysator oder nervt sie eigentlich, steht so ein bisschen im Wege, ob ich irgendwie Verletzte, die wiederkommen sollen und so. Das wird dann die Frage. Ich glaube, Aplabek wird es super deutlich machen. Also ich finde, Ugarit hat es gut gemacht. Die hatten fußballerische Ansätze, die waren diszipliniert in der Qualifikation. Also so eine Mannschaft, die so sehr in sich geschlossen waren. Also da gab es irgendwie keine Kommunikation mit irgendwie nach draußen, sondern die haben alles so zusammen irgendwie geregelt. Das ist positiv aufgefallen. Aber auch mit der zweiten, dritten Garde. Und selbst wenn sie die Handbremse ein bisschen anziehen, dann mit Aplerbeck und auch ohne Markus Stiepermann, der nicht an der Seitenlinie stehen wird. Also das ist Leistungsgefälle einfach viel zu groß, damit es da irgendwie in irgendeiner Form eng werden kann. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Das Leistungsgefälle wieder ziemlich eng ist dann am Sonntag in der Halle Hukade. Da haben wir nämlich nur eine überkreisliche Mannschaft. Das ist der TuS Sommerberg in Gruppe 2 als Bezirksliga Aufsteiger. Gemeinsam mit B-Ligist FC Sandstark und dem FV Scharnhorst, ebenfalls Kreisliga B. Und dann haben wir zweimal Kreisliga A in der Gruppe 3 mit Blau-Weiß Hukade, dem FC Wellinghofen, mit Hallenveteran Christian Wichert als Trainer, der ja, sich sicherlich schon sehr freuen wird. Und B-Ligist Grünwerks Klei vollständig das Ganze dann. Ist Sandschak so eine Mannschaft, weil sie draußen gut spielen, weil sie mit Armin Maksutowski jemanden haben, der schon in der Oberliga gespielt haben und auch noch zwei, drei andere Jungs, die schon ein bisschen höher klassisch unterwegs sind und dann auch so diese ja, Dribbler sind, sondern eher offensiv zu Hause sind. Ist das so eine Mannschaft, die ja, vielleicht nicht jetzt nur am Sonntag, sondern grundsätzlich so ein Stück weit überraschen kann?
Potenzial ist auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen. Eben aufgrund der Spieler, die du gerade genannt hast, Berkan Küçük fällt mir da noch ein, der beim Berliner SV mal gespielt hat, unheimlich talentiert, aber schon, der dürfte maximal 21 Jahre alt sein, schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich und das hat ihn dann auf jeden Fall in seiner Laufbahn ausgebremst. Das sind auf jeden Fall Spieler, die das Potenzial haben, aber ich sag mal, dribbeln können und eine sehr, sehr gute Technik zu haben, reicht nicht. Alle, das wissen wir mittlerweile definitiv, gehört auch ganz viel taktische Disziplin irgendwie dazu. Da müssen die Abläufe vorne und defensiv genau stimmen und das will ich Sandschak jetzt nicht abreden. Ich kann es ihnen aber auch nicht beweisen, dass sie es haben. Also den Beweis sind sie jetzt erstmal noch schuldig. Wenn das allerdings klappt, dann ist das Potenzial auf jeden Fall da, dass auch Sandschak für einen tiefen Lauf und für eine große Überraschung zu haben wäre.
Die Vorlage nehme ich gerne auf, weil das ist was man dann ja natürlich beim Zähliger Qualifikationsturnier gesehen hat. Also, dass einfach viele taktische Fehler gemacht worden sind, ist ja klar, ist das unterste Niveau, was wir jetzt in der Halle haben. Die muss es dann ja auch geben, die Fehler. Aber dass du halt so Sachen siehst, dass zwei Spieler den gleichen anlaufen, aber das eigentlich nicht wollen, dass es mal kurz Chaos entsteht, sehr lange dauert, bis die Zuordnung wieder gefunden ist und dann dieses Mann gegen Mann dann an vielen Stellen wieder hergestellt ist. Das ist echt was immer noch so ein bisschen, sag ich mal, unterm Radar ist, ne? Wie wichtig da so eine Disziplin einfach ist. Und das ist, glaube ich, auch oftmals was dann die Mannschaften auszeichnet. Da denke ich zum Beispiel auch an Westrich, in den Jahren, als sie noch in der Kreisliga waren, die dann sehr weit gekommen sind und wo du dann spätestens dann auch wirklich auf dem Kunstrasen, Helmut König hatte, ein sehr überlegtes Spiel an vielen Stellen dann ja auch siehst. Trotzdem lege ich mich in der Halle fest, wer weiterkommt, das sind Blau-Weiß Hukade, Hallenfuchs, Wichert und Wellinghofen, Sandschak macht's und Holzen-Sommerberg. Ich glaube auch, dass dann die Favoriten auf dem Papier, das sind dann wahrscheinlich Hukard und Holzen, dass die Gruppe gewinnen und dann Sandschak und Wellinghofen die beiden Überkreuzspiele für sich entscheiden. Apropos Überkreuzspiele, das war eine ganz schlechte Überleitung, und zwar in die Halle Kreuzstraße. Da ist mit dem FC Dortmund 18 an Tag 1 einer ja, der größten Fanscharen wahrscheinlich Dortmund weit unterwegs. Ich glaube, man hat schon wieder einen Fanmarsch angekündigt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie haben mit oder so die meisten Karten abgenommen jetzt Vorverkauf und fordern dann Teutoner Landstrup und Ewing Selimispor in Gruppe 2 heraus und in Gruppe 1 gegen Mengen 0820 der Bezirksligist Adiges Husenkohl und B-Ligist Eintracht Dorsfeld an den Start. Fangen wir ruhig wieder in Gruppe 2 an. Reicht's wieder für die Zwischenrunde für den FC Dortmund 18?
Um es kurz zu machen, ich würde sagen, ja. Also auf dem oder in der Vorrunde kann auch dann der Fansupport, den du gerade angesprochen hast, den kleinen Unterschied ausmachen, auch wenn es dann vielleicht spielerisch nicht perfekt aussieht. Aber erstens pusht dich das selber, aber es macht doch irgendwie oder hinterlässt Eindruck bei deinem Gegner, wenn du diese Menschen gegen dich hast. So würde ich es jetzt einfach mal sehen.
Ich glaube, Rang 2 in der Gruppe ist auch drin. Also Teutoner Landstrup ist keine ausgewiesene Hallenmannschaft. Ewing ist dann wahrscheinlich als Bezirksligist ein Ticken zu stark. Kann man davon ausgehen. Aber jetzt ist die Besetzung in der Gruppe 1 für die Überkreuzspiele auch nicht so super. Husen hat draußen recht große Probleme. Ja. Weiß nicht, welchen Stellenwert da die Halle genießt. Der Verein ist ja auch als Ausrichter da total eingespannt. Ich glaube, so sportliche Ambitionen stehen dann oft mal ein Stück weit zurück in dem Verein. Dorsfeld hat es letztes Jahr ziemlich sicher aus Nette heraus, glaube ich, in die Zwischenrunde geschafft zumindest. Aber ich glaube schon, dass ja, FC Dortmund 18 da realistische Chancen hat, ein Entscheidungsspiel zu gewinnen. Was traust du Menge dazu? Die spielen draußen keine gute Runde, sind in der ähnlichen Mannschaft, mit der sie letztes Jahr lange um den Aufstieg mitgespielt haben oder zu den Top-Mannschaften der Bezirksliga gehört haben, auf einmal auf dem Abstiegsplatz. Wie wird sich das in der Halle einsortieren für dich?
Auch brutal schwierig einzuschätzen irgendwie. Im Sommer,
wie Brunninghausen so ein Stück
genau,
weit, fand ich.
Im Sommer sind wir bei Menge da alle davon ausgegangen, dass sie jetzt um den Bezirksliga, um die Bezirksliga-Meisterschaft mitspielen werden. Jetzt müssen sie aufpassen, dass sie drin bleiben. Davor in der Saison haben wir gedacht, schaffen es nicht und sind fast aufgestiegen und irgendwie ganz, ganz schwer zu greifen. Letztes Jahr in der Halle in die Endrunde eingezogen. Jetzt muss ich überlegen, wie es war. Ich glaube, mit Hannibal und Aplabeck an Tag 1 in der Gruppe und da dann ausgeschieden, weil Hannibal überraschend Aplabeck geschlagen hat und Menge also, da dann.
Wenn du so selbstsicher sagst, dann wird das so gewesen.
Ich bin mir relativ sicher, dass Hannibal auf jeden Fall Aplabeck besiegt hat. Ziemlich überraschend und Menge sich schon eigentlich sicher weiter wähnte, weil Menge da wiederum Hannibal geschlagen hatte.
Ja.
Und
ja.
Menge dann irgendwie ziemlich blöd aus der Wäsche geguckt hat, weil Hannibal plötzlich Aplabeck schlägt.
Ich schaue nochmal parallel nach. Ich tu mich schwer, bei sowas immer das richtige Jahr einzusortieren, aber die Konstellation gab es.
Das ist für mich relativ einfach, weil ich im letzten Jahr die Hallenstadtmeisterschaft zum ersten Mal für die Rhone-Richten begleitet habe. Deswegen wird das hoffentlich so gewesen sein und nicht alles Quatsch gewesen sein, aber Menge auf jeden Fall eine Mannschaft,
genauso wie du sagst,
der man in der Halle, glaube ich, schon viel zutrauen kann. Ist ja auch nicht so, dass Menge da jetzt draußen irgendwie hoffnungslos unterlegen gewesen wäre in all den Spielen, sondern einfach, keine Ahnung, wahnsinniges Verletzungspech gehabt hat, gepaart mit irren Spielverläufen. Also ich weiß nicht, wie oft wir sonntags einen Ausgleichs- oder Treffer gegen Menge in den letzten 3-4 Minuten gesehen haben und durch den Menge dann Punkte verloren hat. Thema wie gerade eben schon, Halle kann dann genau zum richtigen Zeitpunkt kommen, um wieder ein bisschen Selbstbewusstsein zu bekommen. Haben jetzt draußen zum Abschluss noch das Derby gegen Hukade gewonnen, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen...
Das so ein bisschen nachwirkt, das kann auf jeden Fall helfen. Gerade weil es auch ein Verein ist, wo die Halle eigentlich einen hohen Stellenwert besitzt, ne, wo man auch bereit ist, viel zu unterstützen. In der Helmut-König-Halle eigentlich, ja, ich will nicht sagen Stammgast ist, aber irgendwie auch schon und dann immer so einen rot-gelben Block da enthüllt. Also ja, so eine Mannschaft, da man Menge, manchmal kann man zu stumpf sein, mit Menge muss man in der Halle einfach immer rechnen.
Ja.
So relativ egal, wie es gerade läuft und wer das Trikot trägt. Schauen wir auf den Sonntag. Gruppe 3. TuS Deusen, Kreisliga B, VfR Kichlinde, Kreisliga A, KF Schari, Bezirksliga und Gruppe B. Das gleiche, Gruppe 4 das gleiche, ÖSG Viktoria, Kreisliga B, Rot-Weiß Germania, Kreisliga A, FC Roche, Landesliga aber. Ich verteile mal ein paar Labels. FC Roche, einer der Top-Favoriten, KF Schari, einer der Mitfavoriten. Auf den Titel gehst du da mit?
Bei Roche auf jeden Fall, auch wenn Roche irgendwie noch beweisen muss, dass es eine wirkliche Mannschaft für die Hallenstadtmeisterschaft ist, weil gefühlt haben wir Roche vor jeder Hallenstadtmeisterschaft auf dem Zettel, aber so richtig abgerissen irgendwie nicht in den letzten Jahren. Also letztes Jahr in der Endrunde nicht dabei gewesen.
Stimmt, völlig überraschend.
Deswegen fehlt mir gerade noch so die Überzeugung zu sagen, ja, Kader und Qualität ist wahnsinnig groß und es läuft in der Liga perfekt. Deswegen muss es auch
eine ausgewogene Mannschaft, finde ich, ne?
Genau.
Das, manchmal hat man so dieses Ding, dass man sagt, hey, die haben eine super Hallentruppe, weil die 3-4 gute Dribbler, die abschlussstark sind, hat. Man vergisst so ein bisschen, dass du aber auch jemanden brauchst, der vielleicht im Passspiel sehr gut ist, der eine gute Physis mitbringt, weil dadurch, dass es so schnell gehen kann in der Halle, brauchst du auch jemanden, der schnell Situationen löschen kann. Oder einfach die gewissen Ballverluste einfach gar nicht erst verursacht. Da haben sie aber mit Phil Rosenkranz, ich glaube mit Jeffrey Malcherek, so sind jetzt die, die beiden, die mir zuerst einfallenweise auch einen Namen in Dortmund haben und schon die eine oder andere Schlacht auch auf dem Stadtgebiet geschlagen haben. Da haben sie halt auch zwei zu. Emre Jezelova, Ayala Kadunis und Santi Breyer, der, glaube ich, in der Vorrunde ja nicht dabei ist. Und jetzt habe ich mindestens wahrscheinlich 5, 6
Spieler. Es gibt noch Marcel Ramsey, gibt Viktor Ziliek. Also es gibt schon wirklich, wirklich wahnsinnig viel Qualität.
Ja.
Aber die Qualität hatte Roche letztes Jahr ja auch. Also
das stimmt.
Waren andere Spieler und vielleicht nicht so richtig krass in der Spitze wie in diesem Jahr. Aber es fehlt noch so ein bisschen irgendwie das Hallengehen, finde ich, bei Roche. Und um direkt den zweiten Verein einmal abzuarbeiten, KfS Scharitz mit Favoriten mit aufzunehmen, würde ich nicht unterschreiben.
Okay.
Also nicht, weil Schari nicht auch über sehr, sehr viel gerade individuelle Qualität verfügt, aber sie haben es jetzt in der Bezirksliga schon nicht so regelmäßig und konstant irgendwie auf den Platz bringen können, wie man das vom Papier eigentlich her erwarten müsste. Haben auch immer wieder so Ausrutscher dabei, gegen Ewing Selimispor verloren, was man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, gegen Union Lüdinghausen unentschieden gespielt. Jetzt schon eigentlich so großen Rückstand auf Massen, dass die Meisterschaft eigentlich schon durch
gar
ist.
Gar nichts liegen lassen, muss man vielleicht
einsetzen. Das muss man auch dazu sagen. Und deswegen würde ich Schari nicht als mit, sondern eher irgendwie in der Rolle des Geheimfavoriten, des Herausforderers sehen. Ich glaube, so weit ist Schari einfach noch nicht.
Aber ihre Gruppen gewinnen sie beide.
Ihre Gruppe gewinnen sie beide ohne Probleme, ja.
Dann sage ich noch, dass dahinter Kichlinde und Rot-Weiß Germania von Tobi Ahland, der Westrich ja das erste Mal in die Endrunde geführt hatte, seitdem sehr erfolgreich oder ja, bei beide Strecken erfolgreich bei Germania arbeitet. Ich glaube, dass die dann dahinter es in die nächste Runde schaffen.
Ja, Kirchlinde spielt jetzt auch nicht die überragende Saison, aber ich glaube, das reicht dann auf jeden Fall.
Glaube ich auch. Lassen wir die Halle Kreuzstraße hinter uns und wechseln in die Halle Nette. Ja, ich glaube, steigen gerne einfach mal ein mit dem vielleicht am meisten erwarteten Spiel der Vorrunde. Ich glaube, es ist die einzige Konstellation, wo zwei Endrundenteilnehmer des Vorjahres direkt aufeinandertreffen in der Vorrunde schon. Nämlich Türkspor Dortmund, der amtierende Stadtmeister und auch Titelträger des Jahres davor. Und der Hörder SC, die es als A-Ligist jetzt zweimal in den letzten drei Jahren in die Helmut Körnig-Halle geschafft haben. Und dazu setzt sich dann noch NK Zagreb, der Sieger der Qualifikation. Dieses Spiel wird irgendwie total erwartet, weil es so recht so ein Spiel ist, das könnte halt auch am Freitag oder vielleicht sogar am Freitag in der Endrunde oder sogar am Samstag als Viertelfinale durchgehen. Und es gibt auch hier und da ein paar Fragezeichen bei Türkspor Dortmund, muss man sagen. Also es ist jetzt wohl so, dass sie haben keinen neuen Trainer, seitdem Max Borchmann entlassen wurde, kann man glaube ich sagen, stehen sie ohne richtigen Trainer da. Deswegen übernehmen Spieler Ömer Akman, Teammanager Hayro Alici und Alin Kleid, auch ein Spieler, das Coaching. Es ist auch noch ziemlich unklar, das hat mir Ömer Akman gestern, also am Montag, erzählt, wer überhaupt aufläuft. Aber da sind sie gerade dabei, das zu organisieren. Das scheint alles eher kurzfristig. Sie gehen davon aus, dass sie mehr Spieler aus der ersten als aus der zweiten Mannschaft aufbieten können, aber das bedeutet eben auch, dass ein paar aus der A-Liga-Mannschaft dabei sind. Das lässt jetzt ein bisschen zweifeln, sage ich mal. Ne? Also es ist nicht der Oberligist, der das Turnier gewinnen will und hier sind wir, sondern das hat immer auch gesagt, die sind sicherlich nicht sofort in der Favoritenrolle für das ganze Turnier, sondern da muss erst wieder sich ein bisschen was entwickeln, sich ein bisschen was aufbauen. Deswegen könnte man ja vermuten, dass der Hörder SC schon ein außerordentlich großer Prüfstein dann für das erste Wochenende ist. Und ob er das auch so sieht, das erzählt uns jetzt Marcel Greig, der Spielertrainer, der extra wieder die Schür schnurrt für die Halle und den ich gefragt habe, welche Chancen er sich ausrechnet.
Hi Timo, hallo an alle Podcast-User. Um auf deine Frage zurückzukommen, was wir uns gegen Türkspor Dortmund ausrechnen, ist relativ schwierig, weil wir spielen gegen zweifachen Titelverteidiger, sind krasse Außenseiter. Sich da jetzt irgendwie großartig viel auszurechnen, ist, glaube ich, schwierig. Wir werden uns auf jeden Fall versuchen, so teuer wie möglich zu verkaufen. Nehmen aber NK Zagreb genauso ernst wie Türkspor Dortmund. Also von daher gibt es von unserer Seite aus nur eine Marschroute, die heißt immer Vollgas. Und am Ende gucken wir, was wir dafür kriegen. Aber alles andere als ein Sieg für Türkspor wäre wahrscheinlich eine Überraschung. Wir werden natürlich versuchen, uns dagegen zu stemmen und ein offenes Spiel zu gestalten. Ich hoffe, uns gelingt das. Hoffe, die Zuschauer kriegen ein attraktives Spiel zu sehen, was nicht einseitig wird. Und dann schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Aber es ist auch nur ein Spiel von vielen hoffentlich. Und dann schauen wir mal. Bis dahin und an alle Zuhörer, Zuschauer und euch, an das Team, besinnliche und schöne Weihnachten.
Danke für die lieben Grüße noch. Da können wir, glaube ich, Marcel und alle Hörer zurückgeben. Ich leite die Frage, die ich ihm gestellt habe, aber gerne direkt an dich weiter. Ist jetzt der Moment, du steckst bei Türkspor auch richtig tief drin, du hast dich viel mit dem Verein beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten. Ist jetzt der Moment, wo der Hertha SC da vielleicht ein Beinchen stellen kann?
Wenn es der Moment, wenn es den Moment gibt, dann wäre er der jetzt. Würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Wir kennen es ein bisschen aus dem letzten Jahr von Türkspor aus der Vorrunde, dass sie jetzt da nicht von Tag 1 mit voller Kapelle irgendwie auflaufen. Auch da waren Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Beispiel in der Vorrunde dabei. Und der Kader von Türkspor wurde im Laufe des Turniers irgendwie von Spieltag zu Spieltag immer besser, immer hochwertiger.
Hat ja auch funktioniert dann sogar.
Funktioniert. Es wurde dann aber auch schon recht früh, recht eng. Also ich erinnere mich an 5-4 gegen Ewing Selimyspor, wo man jetzt auf dem Papier auch eher davon ausgehen würde, dass Türkspor das Spiel auf jeden Fall deutlicher gewinnen würde. Damals war ein bisschen sehr viele Parallelen zu jetzt irgendwie. Also auch gerade Trainerwechsel hinter sich. Damals gab es dann schon die Verkündung, dass Maximilian Borchmann der neue Trainer sein wird. Jetzt warten wir noch ein bisschen auf die Verkündung. Die kann aber natürlich auch zeitnah kommen.
Bülent Kara stand damals an der Seitenlinie da.
Genau. Hat da noch den Titel geholt. Gefühlt ist gerade aber ein bisschen mehr Unklarheit und ein paar mehr Fragezeichen irgendwie, wie es gerade bei Türkspor weitergeht und auch, dass gerade noch so viel Unklarheit herrscht, wer denn jetzt am ersten Spieltag, der jetzt ja nicht mehr so weit entfernt ist, wer dann wirklich auflaufen wird, ist irgendwie die Unsicherheit ein bisschen größer. Und das wird der Hertha SC auf jeden Fall ausnutzen wollen. Und ich glaube, die Motivation bei Marcel Greyk und beim Hertha SC wird riesig sein, da irgendwie den amtierenden Stadtmeister, auch wenn er nicht mit seiner besten Mannschaft auflaufen wird, zu schlagen oder zu ärgern.
Die werden, glaube ich, Selbstvertrauen auch haben, also weil sie eben ja den Kader auch nicht groß verändern. Also beim HSC wird es in weiten Teilen, dann so hat es Marcel Greyk angekündigt, die Mannschaft sein, die letztes Jahr es auch in die Endrunde geschafft hat. Das heißt, die können vielleicht direkt ihre Leistung abrufen. Was man vielleicht nicht vergessen darf, auf der anderen Seite, wenn man jetzt so sagt, ja okay, bei Türkspor, da müssen Spieler aus der zweiten Mannschaft vielleicht dabei sein. Man hat dann direkt das große Leistungsgefälle irgendwie vor Augen. Oberliga, Kreisliga A. Aber am Ende spielt Türkspor 2, auch wenn sie da keine Topmannschaft sind, ja auch in der Kreisliga A, genauso wie Hörde. Also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie im Normalfall sollten da dann keine gravierenden Schwachstellen auf einmal dabei sein, ne, sondern eher so im Verhältnis vielleicht zu den bestmöglichen Spielern, die Türkspor aufbieten kann. In der Parallelgruppe ist Landesliga SV Brakel der große Favorit, auch wenn es da noch ein paar personelle Fragezeichen gibt, also mit Benedikt Buchholz, mit Arne Jammert und allen voran William Valenti, gibt es da noch also ein paar Fragezeichen hinter den Einsätzen. Gerade bei William Valenti wäre das nicht zu ersetzen für die Brakeler. Der wird schon so in Sachen Abschlussdribbling sicherlich wieder zu den besten Spielern beim ganzen Turnier gehören. Aber die werden aller Voraussicht nach durchgehen. Dann würde ich schon sagen, dass das Duell Lütgendortmund, also SG Lütgendortmund aus der Kreisliga B und Sportfreunde Nette aus der Kreisliga A, das dann schon eigentlich fast entscheidend, wer dann vielleicht dann weiterkommt, weil er dann favorisiert ist gegen den Dritten aus der anderen Gruppe, weil das wird in meinen Augen auf jeden Fall dann Zagreb sein. Also ich glaube nicht, dass die eine Chance haben, sich mich vor Hürde zu schieben oder vor Türkspor sowieso nicht. Und ich glaube wiederum, dass dann der Drittplatzierte aus der Gruppe 1 keine Chance haben wird gegen Hürde, wenn die Zweiter wären. Also deswegen glaube ich, dass du da auf jeden Fall den zweiten Platz brauchst in der Gruppe, um weiterkommen zu können.
Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben und würde auch den Kampf um den zweiten Platz fast schon auf Augenhöhe sehen. Also Nette spielt eine sehr, sehr schwierige A-Liga-Saison. Hat da große Probleme im Abstiegskampf, hat einen Trainerwechsel hinter sich, hat natürlich auch sehr euphorische Fans, die für viel Alarm sorgen. SG Lütgendortmund als Aufsteiger in die B-Liga, aber sehr, sehr, sehr stabil unterwegs. Trainerfuchs mit Dennis Renzmann, also warum soll es da nicht klappen? Du hast es heute ja ausgerechnet für deine Kolumne, wie häufig sich der klassenhöchste Verein durchsetzt, hilf mir gerne auf die Sprünge, ja, ich glaube von 24 waren es 21.
Genau, der klassenhöchste Verein, da gab es ein, zwei Fälle, wo zwei in der gleichen Liga waren, aber es hat sich dann der klassenhöchste Verein in 21 von 24 Gruppen letztes Jahr durchgesetzt, ja.
Das mindert die Chancen jetzt für die SG Lütgendortmund, sich gegen Nette durchzusetzen.
Da ging es aber nur darum, wer die Gruppe gewinnt. Also ich habe nicht ausgerechnet, ob sich zum Beispiel mal ein C-Liges vor ein B-Liges auf Platz 2 geschoben hat.
Ja. Tendenz ist dann wahrscheinlich trotzdem da die ähnliche Richtung, aber ich würde es relativ offen sehen, glaube ich, den Kampf um Platz 2.
Ja, ich glaube, da hast du mich überzeugt. Ich hätte kurz gesagt, so, hey, Nette, da ist mal richtig was los. Ich mag die Halle auch total, die ist eng, die ist so ein bisschen ekelhaft auf so eine positive Art und Weise. Irgendwie kommt nicht der immer weiter. Ja. Aber jetzt, wo du sagst, haben die letztes Jahr auch das 8-Meter-Schießen gebraucht gegen Kirchderne. Die letztes Jahr auch schon Bediges waren, wenn mich nicht alles täuscht. Der gefeierte Held damals war Robin Siebert. Der Torhüter, der auch schon für den Hombrucher SV in der Landesliga gespielt hat und wo man das auch sieht, dass der höherklassige Erfahrung hat, der ist nicht mehr dabei. Der ist weggewechselt jetzt im Winter. Sprich, das könnte dann natürlich so ein Faustpfand sein, was Nette nicht mehr hat. Also ja, gehe ich mit, das könnte ein spannendes Duell werden. Dennis Renzmann, auch ein Hallenfuchs, der hat auch schon ein paar Schlachten da geschlagen. Das könnte spannend werden. Genauso wie der zweite Tag. Da ist nämlich gerade in Gruppe 4, finde ich, vieles offen. Also wir haben in Gruppe 3 bei Osmanlıspor, guter Bezirksligist, aber auch wieder unklare Lage. Kadıkaya, der Trainer, ist frisch zurückgetreten, weil er ja letztendlich nicht mehr den Kader für gut genug in der Rückrunde hält, um weiter um den Aufstieg zu spielen, weil sich da einfach ein paar Abgänge angebahnt haben, die der Verein nicht auffangen kann oder will. Und man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man dann eben als jetziger, ich glaube, die sind sogar noch Zweite, die sind noch vor Schari, dass man dann vor, dass man um die goldene Ananas sozusagen spielen würde. Dahinter Oranje Lütgen Dortmund, sehr schwacher A-Ligist, auch total enttäuscht, eigentlich aufgerüstet, im Sommer fast eine ganz neue Mannschaft geholt. Die sind eigentlich, haben so wenig Punkte gesammelt, dass die Qualifikation für die Dortmund-Liga fast schon vom Tisch ist. Und dann Lokomotive Lütgen Dortmund, da haben wir dieses Derby, was es fast nie gibt, weil Lok Lüdo gibt es noch nicht so lange. Die sind jetzt ganz frisch dabei, weil sie als bester Zähliges direkt dabei sind. Also ich glaube, es sind sogar das erste Mal in der Vorrunde, meine ich. Ich glaube, sie haben noch nie an der Vorrunde teilgenommen. Deswegen ist dieses Derby dann auch so speziell. Kalle Güvenasic, der vorsitzende Coach dann aus Osmanlıspor in der Halle. Ich glaube, dass sie es machen werden, aber das sind so viele, viele Unabwägbarkeiten irgendwie in dieser Gruppe. Und in Gruppe 4 ist ein bisschen ähnlich. Ne? Westfalia Wickede als guter, solider A-Ligist inzwischen. Die können dann schon auch den VfL Kemminghausen als abgeschlagenes Bezirksliga schlusslich, glaube ich, gefährlich werden. Ich glaube, das ist derne, die ja begnadigt worden sind, die etwas überraschend wieder dabei sind, weil die Sperre, die sie vor 2 Jahren erhalten haben, wegen einer sehr kurzfristigen Absage, die wurde jetzt aufgehoben. Ich glaube, die werden keine Rolle spielen. Aber ich glaube, Wickede könnte zum Beispiel Kemminghausen beinstellen. Also da ist vieles möglich. Wie siehst du die beiden Gruppen?
Ähnlich wie du, da hängt es halt viel daran, mit welchen Spielern die Mannschaften auflaufen. Das wird bei Kemminghausen gesehen haben zum Ende der Hinrunde, als Kemminghausen dann auch tatsächlich mal ein Spiel gewonnen hat, dass dann noch teilweise neue Spieler dazugekommen sind oder Spieler, die am Anfang ausgefallen sind, die dann schon Bezirksliga-Niveau mitbringen. Sollten diese Spieler dabei sein, dann kommt Kemminghausen auch für den Gruppensieg in Frage. Sollten genau diese Spieler fehlen, dann sehe ich es so wie du, dann kann Wickede da auch entspannt als Erster durchgehen. Und bei Osmanlıspor ähnlich. Also wir haben Erfolgstrainer Kadıkaya nicht mehr dabei. Sein spielender Co-Trainer Ersan Kuzakci ist weg. Der hat 15 Tore draußen geschossen, richtig gut drauf gewesen. Und dann noch zwei der weiteren besten Spieler mit Javis Akere und Jepta Ogunsemore, die auch nicht dabei sind. Die sind zum LynSV gewechselt. Und es ist so ein bisschen unklar, ob es vielleicht noch weitere Abgänge gibt. Vielleicht hat Osmanlıspor bis dahin schon Leute wieder dazugeholt. Ganz schwer einzuschätzen. Ich würde definitiv, aber so wie du, sagen, dass dann immer noch genug Qualität vorhanden ist bei Osmanlıspor, auch wenn es 3, 4, 5 Abgänge gibt, um Gruppensieger in dieser Gruppe zu werden.
Das glaube ich auch. Ich hätte es spannend gefunden, sie in der Konstellation, in der sie bis zuletzt zusammen waren, mal zu sehen, weil ich KDK ja schon auch als jemand einschätze, der sehr viel Wert auf Disziplin anlegt und gute Fußballer hat er auf jeden Fall. Da hätte sie dann vielleicht so eine Symbiose eben sehen können aus einem guten, taktischen, disziplinierten Verteidigen und Fußballern, die jederzeit für eine spektakuläre Einzelaktion irgendwie in der Lage sind. Ich finde es erstmal schön, Westfalia Wickede, da ist echt mal wieder so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Ich hatte gestern am Montag mit Daniel Nilkowski, mit dem Trainer, gesprochen und der sagt auch, die haben viele Tickets verkauft, da ist echt ein bisschen Euphorie jetzt wegen des Turniers. Ich glaube, man kann schon sagen, also klar, letztes Jahr lief es schon wieder ein bisschen besser, da haben sie dann den freien Fall aus der Westfalenliga erstmals gestoppt, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, es kann auch mal wieder aufwärts gehen bei Westfalia Wickede, so die Talsohle ist erreicht und da ist die Halle natürlich eine super Bühne für. Also ist da mal wieder weit zu schaffen. Ich weiß nicht, ob sie für die Endrunde in Frage kommen, das würde ich eher skeptisch sehen, aber den berüchtigten tiefen Run zu starten und zu euphorisieren, das kann für so eine Mannschaft dann auch einfach ein Katalysator dann für die Zukunft sein. Last but not least, Halle-Renninghausen. Am Samstag kommt's zum großen Comeback. Kevin Großkreuz spielt nach, ich glaube, 3 Jahren Abwesenheit wieder bei der Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Da sieht man auch direkt in den Ticketzahlen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr Verkauf für den Samstag als für den Sonntag in Renninghausen. Mit Landesligist TuS Eichlinghofen stellt er sich dem A-Ligisten Dorsfeller SC und dem B-Ligisten Westfalia Kirchlinde. Und in der Parallelgruppe gehen seine Kumpels an den Start von Viktoria Kichterne, auch wenn die, glaube ich, nicht in der ersten Mannschaft überwiegend spielen, aus der Kreisliga B und ebenfalls B-Liga Helwig Lütke in Dortmund und der Landesligist Humbucher SV. Überstrahlt Kevin da alles an diesem Samstag und nicht nur Kevin, sondern vielleicht auch der TuS Eichlinghofen, die mit Abstand beste Mannschaft in ihrer Gruppe zumindest sind.
Die sind auch, wie ich finde, die beste oder mit Abstand beste Hallenmannschaft an diesem Tag. Also Homburg können wir gleich mit Sicherheit noch kurz ein paar Sätze drüber verlieren. Würde ich schon ein gutes Stück hinter Eichlinghofen einordnen, die für mich auf jeden Fall ein Kandidat sind, um am letzten Tag noch dabei zu sein. Also,
ja, da gehe ich komplett mit.
Das würde ich schon definitiv so sehen. Haben sich auch schon in der Halle ein bisschen eingespielt. Also Kevin wird nicht sein erstes Spiel in Eichlinghofen-Trikot bei der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft absolvieren. Die hat er schon hinter sich, haben beim Teamsack-Cup in Datteln den Titel geholt, unter anderem dann im Finale gegen Westfalen-Ligist Wacker Oberkastrop gewonnen. Also da geht es auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Und ja, Eichlinghofen nicht nur wegen Kevin, mit vielen Fans dabei. Ich glaube, das wird ein schöner Tag für alle, die es mit dem TuS halten.
Das glaube ich auch. Und gibt ja auch noch die eine andere Geschichte. Dorsfeller SC ist auch irgendwie eine Mannschaft, die schaffen sich auch immer in die Zwischenrunde mit Peter Brunn und Kaller, ist ein alter Hallenfuchs. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht, wahrscheinlich auch wieder dabei. Dann bestünde ja die Möglichkeit, dass Kichtern auch wieder für Aufsehen sorgt. Ich glaube nicht, dass sie auf ihren Kumpel Kevin treffen im Entscheidungsspiel, das wird Eichlinghofen umgehen. Was machen wir mit Hombruch? Ich glaube, die Hallenstadtmeisterschaft, das kann man so sagen, genießt da nie so die alleroberste Priorität. Trotzdem schaffen sie es natürlich auch immer mal wieder weit, sind Gruppenkopf, trotzdem einfach nicht so eine richtig ausgewiesene Hallenmannschaft. Ich glaube, da ist im Hombruch keiner böse, wenn man das sagt. Wie siehst du die? Ja, vielleicht erstmal jetzt am Samstag in der Gruppe.
Ich glaube schon, dass sie die Gruppe auf jeden Fall als Erster überstehen werden. Und dann ist es, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie bei Brünninghausen. Ab da kann es sehr schnell jederzeit vorbei sein. Wird von den Trainern von Mike Kurzog und Kerim Borska wahrscheinlich auch keiner böse drüber sein. Es kann aber genauso gut so wie letztes Jahr bis in die Endrunde zumindest gehen. Würde mich jetzt aber mal festlegen, dass Hombruch anders als Eichlinghofen, obwohl beide Landesliga spielen, nicht unter den letzten 8 Mannschaften dabei sein wird. Und wie du schon sagtest, da wird auch in Hombruch wahrscheinlich keiner böse sein.
Enttäuscht vielleicht, aber sie werden den Fokus sehr schnell wieder auf die Liga richten können, wenn es so kommen sollte. Ähnliche Frage in der Gruppe 3 am Sonntag. Das ist nämlich der TuS Hannibal, der Gruppenkopf, gemeinsam. Da spielen sie da mit A-Ligist TuS Özbekley, auch eine gute Mannschaft. Die rangieren so gemeinsam mit Blau-Weiß Huckade hinter Westfalia Dortmund in der Kreisliga A1. Und dann haben wir noch den Nordstadt-Club FC Merkur aus der Kreisliga B. Wie siehst du Hannibal? Mit Giuseppe Trippi, glaube ich, einen sehr motivierten Trainer, der irgendwie auch, also glaube ich, nie sagen würde auf so einer Bühne, ja Jungs, heute machen wir mal Halbgas. Der will natürlich wie jeder Trainer immer gewinnen. Aber mit Özbekley auch schon eine recht große Herausforderung für so ein erstes Spiel oder ersten Tag. Wie siehst du sich das einordnen?
Ich glaube schon, dass Hannibal die Gruppe ohne Punktverlust gewinnen wird.
Echt?
Weil die Spieler, das hat man auch irgendwie im Saisonverlauf ganz gut sehen können, bei den Highlight-Spielen. Und ich würde jetzt einmal sagen, Hallenstadtmeisterschaft ist von Anfang an ein einziges Highlight.
Ja, klar.
Da gefühlt immer nochmal irgendwie mehr gezeigt haben oder alles gezeigt haben, was sie können. Und dann eher so bei den Spielen, wo man dachte so, ja okay, heute gegen, keine Ahnung wen, Sportfreunde Van Eickel, klingt jetzt nicht so geil. Aber gegen FC Roche klingt super geil.
Mhm.
Und das waren dann immer die Spiele, in denen Hannibal viel, viel besser gespielt hat. Und das war auch im letzten Jahr so, als Hannibal bis in die Endrunde gekommen ist und wie gerade schon erwähnt, unter anderem Aplerbeck dann geschlagen hat. Und ich glaube, von der Qualität her hat Hannibal halt auch diese guten Hallenspieler mit überragender Technik, mit Kevin Usang, der für die Halle richtig gut ist, Eyobolila, der ein super Hallenspieler ist, und wie du schon sagtest, mit Giuseppe Trippi dann auch den richtigen Mann an der Seitenlinie, der da allen einheizen wird, weil der hat immer Bock und in der Halle dann erst recht.
Ja, also ich teile deine Einschätzung. Ich sehe natürlich auch sehr abhängig davon, wer jetzt nicht davon spielt. Ich glaube trotzdem, dass Özbeklay dafür so eine Überraschung sorgen könnte. Die haben auch immer eine gute Fanschar dabei, wenn die Donnerkrieger, nennen sie sich, glaube ich, dann wieder am Start sind. Die haben Bock, die haben, glaube ich, auch in der Liga, meine ich auch, zuletzt eine ganz gute Form gehabt. Also ich glaube, die haben sich auch eher an Hukade rangerobbt als umgekehrt. Ich glaube schon, dass das ein Spiel sein könnte, was spitz auf Knopf steht, dann um 15.50 Uhr am Sonntag. Das ist auch das abschließende Gruppenspiel, dass du dann vielleicht das direkte Weiterkommen vor Augen. Das ist, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Spiel ist, wo es schon nicht hitzig wird, das glaube ich nicht, das gibt die Begegnung vielleicht dann nicht her, aber schon sehr intensiv sein könnte, wer dann die Gruppe gewinnt. Wo ich das gar nicht sehe, ist dagegen die Gruppe 4. Das ist nämlich mein Titelfavorit, das verrate ich jetzt mal am Start. Habe ich mir quasi übrig gelassen bis ganz zum Ende. Der BSV Schüren, die, ich glaube, da widerspricht mir dann keiner, wirklich eine große Liste an Spielern haben, die in der Halle sehr, sehr gut funktionieren können, und der Großteil von denen sind natürlich auch noch so richtige Dortmunder Originale, also die hier den Großteil ihrer Karriere verbracht haben, die oft in der Halle gespielt haben, die dieses Turnier von A bis Z kennen, die wissen, was es ausmacht, die wissen, wie es funktioniert, wann man da sein muss. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass sie gegen den VfL Hörde gewinnen werden, auch wenn das ein Top-A-Ligist ist, und auch gegen den B-Ligisten SC Dortmund. Ich glaube, schön wird da zwei sehr souveräne Siege einfahren. Ich weiß noch nicht genau, wie die Mannschaft sich aufstellt, aber der Kader ist so breit, dass sie das machen werden. Siehst du dahinter Hörde, wo man vielleicht sagen muss, Abdelkarim Bouzerda, ich glaube inzwischen 40-jährig und trotzdem gehört er noch zu den Jungs, die in der Halle verzaubern können, der ist nicht dabei. Reicht es trotzdem zu Platz 2 für den VfL?
Auf jeden Fall. Also ich habe VfL Hörde letztes Jahr auch in der Vorrunde gesehen, in Wellinghofen haben sie da gespielt, und auch da war Abdelkarim Bouzerda noch nicht dabei, weil er bei einem anderen Verein gespielt hat, aber die da waren, haben großes Potenzial in der Halle auch für eine Überraschung zu sorgen. Also richtig feine Techniker, auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben, taktische Disziplin war da auf jeden Fall auch vorhanden. Deswegen würde ich da dem SC Dortmund irgendwie keine Chance einräumen, nicht Dritter zu werden. Und auch bei dir mitgehen, schön überragend besetzter Kader in diesem Jahr. Da ist das Ziel, das gibt's auf jeden Fall als Zitat von dem einen oder anderen Spieler, auf jeden Fall den Titel zu holen. Und mich würde es sehr überraschen, wenn es nicht mindestens bis ins Halbfinale gehen würde.
Mo Acil, Kevin Brümmer, Marcel Münzel, Arif Ed, Cem Alidoğan, Tim Kallenbach, Philippos Selkos, Chris Matuschak und sorry an alle, die ich vergessen habe. Das siehst du schon brutal gut. Also wer da keine Vorfreude bekommt auf die 40. Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, dem können zumindest wir wirklich nicht mehr helfen. Nee. Da haben wir wirklich alles getan. Ja, wir sind durch. Ich glaube, wir können und dürfen euch noch weitere frohe Festtage wünschen, wenn ihr es direkt am 25. hört oder am 26. Wie gesagt, macht euch eine gute Zeit. Aber dann ist die bitte auch nicht vorbei, aber es ist zumindest ein klarer Cut, weil am 27. da geht's los mit der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, die Vorrunde steigt, und alles dazu seht und lest ihr bei uns bei den Rundnachrichten auf www.rn.de/dosport. Ich glaube, wir haben alles. Wir haben Vorschauen, wir haben diesen Podcast, wir haben Rankings, wir haben Prognosen, wir haben ganz viele Geschichten einfach, die wir erzählen können. Wir haben Teams der Vorrunde dann sicherlich nach, wir haben Fotostrecken, wir haben natürlich eine Live-Übertragung, wir haben Spielpläne, wir haben Ergebnisse. Also einfach alles, glaube ich. Das kann man so sagen. Ja. Klickt rein, bleibt uns treu und genießt die Zeit. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von Kron. Mehr Dortmund ist nicht.
Vierte Halbzeit.